Ingrid. Mama.
Ja, geht sofort los. Ich komme gleich.
Ja, Ingrid, dann fang an.
Ja, hallo ihr Lieben. Dieser Podcast jetzt am 13. Juni wird anders. Er wird anders als all die anderen Podcasts vorher, denn mit dem Podcast mache ich, glaube ich, eine Art, ja, Trauerbewältigung für mich selber. Ich habe mich fast schon gefreut darauf, auf diesen Podcast, dass ich den aufnehmen kann. Ich habe bewusst bis heute gewartet. Ihr wisst, dass ich manchmal so einen Podcast schon 2 Wochen vorher aufnehme oder eine Woche vorher, je nachdem, wie es zeitlich passt. Und ja, jetzt Samstag muss der Podcast fertig sein. Das heißt, spätestens Freitagabend muss der aufgenommen sein. Und ich sitze jetzt hier, wie immer, ganz oft. Viele wissen das, ich sitze in meiner Küche und erzähle einfach das, was mir gerade in den Kopf kommt, gerade was ich meine, was ihr unbedingt wissen müsst und ja, einfach alles, was gerade Lustiges, Fröhliches passiert, wo ich mich aufregen kann, wo ich einfach euch teilhaben lasse, weil mich irgendwas tierisch wieder angesickt hat oder sowas, aber ich glaube, in noch keinem einzigen Podcast habe ich darüber gesprochen. Also bestimmt schon darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich darf gar nicht dran denken, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass, ihr merkt jetzt, wie schwer mir das überhaupt fällt, das auszusprechen, dass meine Mama nicht mehr da ist. Heute haben wir Mama beerdigt und eigentlich vor einer Woche, Freitag am 5.5., ich rede einen Mist, am 5. Juni ist Mama morgens eingeschlafen. Ein Drehbuch hättest du nicht schöner schreiben können. Am 5. um 5.55 Uhr. Das ist so wie inszeniert und ich war dabei und ich bin so unglaublich dankbar, dass ich dieses Versprechen, das ich meiner Mutter vor ganz, ganz vielen Jahren gegeben habe. Sie hat so viele liebe Menschen, die sie hat begleitet in den Tod, dass sie da war in den letzten Stunden, dass sie für manche, Stunden, Tage lang am Bett gesessen hat, wie man merkte, dass es soweit ist, ob es sei es mein Vater, meine Oma, mein Onkel, wie auch immer, ganz, ganz viele Menschen, mein Opa, wo meine Mutter da war und hat die Hand gehalten in den letzten Stunden und sie hatte immer ganz, ganz große Panik davor, alleine zu sterben. Mama sagte immer, ich kann mir nicht vorstellen, wenn es dann soweit ist. Meine Mutter hatte keine Angst. Meine Mutter hat immer gesagt, ich habe keine Angst, wenn ich gehe. Auf der anderen Seite sind so viele Menschen, die ich liebe. Oft sind so viele tolle Menschen, die ich wiedersehen werde. Ich hab keine Angst vor dem Tod und ich weiß genau, auf der anderen Seite geht's weiter und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass sie auch diesen Glauben hatte. Meine Mutter war eine unfassbar gläubige Christin. Sie hat, wenn bei uns irgendwas, Mama machte immer ein Kerzchen an, meine Mutter pilgerte ständig nach Kevela, meine Mutter war immer in der Kirche, eine ganz gläubige Kirchgängerin auch, die nie in Frage stellte, dass Gott da war, dass Gott sie trägt, dass Gott uns beschützt. Und wie Sven 2017 so krank war, weiß ich, dass meine Mutter gefühlt in der Kirche gewohnt hat und hat für Sven gebetet und hat ja damals auch geholfen hat, dass Sven diese schlimme Krise damals überstanden hat. Und deswegen, für meine Mutter war immer Kirche ganz, ganz groß und deshalb habe ich mich sehr gewundert, wie sie vor 3-4 Jahren zu mir sagte, sie möchte aber doch nicht kirchlich beerdigt werden. Ich sage, bitte? Ich sage, was jetzt? Ja, ich habe mit der katholischen Kirche so ein bisschen Probleme gekriegt. Und sie hatte Probleme, wie sie immer sagte, mit dem Bodenpersonal. Sie fand vieles nicht gut, was passiert ist. Sie fand vieles nicht gut, wie damit umgegangen wird. Sie sagte, ein Pfarrer heutzutage ist nicht mehr ein Pfarrer, der berufen ist zu seinem Beruf, sondern er ist einfach ein Dienstleister. Es ist nicht mehr, dass ein Pfarrer direkter Seelsorger ist. Und sie wollte gerne beerdigt werden mit einem tollen Priester, der eine tolle Messe hält, mit einer Trauerrednerin, die mit mir persönlich befreundet ist und die mir versprochen hat, wenn es irgendwann soweit ist mit Mama, dann bin ich da und wir machen eine tolle Abschiedsfeier für deine Mutter. Und ich weiß, das hätte Mama gefallen. Und ich habe dann irgendwann mit Mama darüber gesprochen und sie sagte, ja, aber in der Kirche können wir ja trotzdem. Ich sage, natürlich, ich sage, wir können in der Kirche. Und Andrea hält dann da diese Rede. Und ich habe tatsächlich versucht, mit einer evangelischen Pfarrerin irgendwann zu sprechen, weil meine Mutter sagte dann irgendwann so, ach, die kommt hier in meine Kirche, das ist schön, das machen wir. Da kann die hier, also im Altenheim in Altekerk wurden Messen gehalten und da sagt sie, die hat immer so schön gepredigt, die könnte das schön machen. Und es gab auch die Gespräche, aber wo es dann hieß, ich kann die Predigt selber, da brauche ich niemand für. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat ja nichts mit Brauchen zu tun, sondern es ist für uns wichtig, dass es jemand ist, der Mama auch gekannt hat und der mit Mama auch eins ist. Und man merkte einfach, dass es nicht gewollt war. Und nachdem Willi vor jetzt fast zwei Jahren gestorben ist, haben wir eine Beerdigung erlebt mit einer Trauerrednerin, wo meine Mutter hinterher ganz begeistert sagte, hör mal, so machen wir das. Ich sag, was denn? So machen wir das. Da brauchen wir keine Pastor. Das regeln wir alleine mit so jemandem, der dann über mich erzählt. Sie fand es schön, dass beim Abschied dann über den Menschen erzählt wird, dass der Mensch im Vordergrund steht, der da gerade geht. Und da war für Mama klar, so machen wir das. Und wir haben als Mutter und Tochter oft darüber gesprochen. Ralf und Sven gingen dann raus, wenn so Themen kamen. Da brauchte die beiden nicht, oh Gott, nee, also das ist ein Thema, da will ich nicht drüber reden. Aber meine Mutter ist ihr ganzes Leben lang total tough und straight gewesen. Warum sollte man dann auch nicht über die Situation sprechen, was passiert, wenn ich mal nicht mehr da bin? Und sie ist zumindest so, dass sie keine Sachen irgendwo auf sich zukommen ließ in solchen Fällen. Und ich weiß, dass sie irgendwann bei Lemmen war. Lemmen ist der Bestatter in Aldekerk. Die haben auch ein großes Möbelhaus und Mama ist irgendwann daran vorbeigegangen und hat dann gesagt, ach, jetzt gehst du mal eben rein. Und hat dann zu Bernd gesagt, hör mal Bernd, ich wollte dich mal fragen, kann man so einen Sarg auch vorher kaufen? Und Bernd hat gesagt, wie meinst du jetzt den Sarg vorher? Es gibt so Versicherungen, da kann man das mit, die kann man abschließen und dann kann man auch schon Sachen regeln und machen und ja, dann machen wir das jetzt. Und Bernd sagt, du weißt, wie deine Mutter ist. Wir haben da lange drüber gesprochen und oft. Und da sagt Bernd, du weißt, wie die ist, ne? Die steht dann bei mir und sagt, kann ich mir den Sarg denn auch aussuchen? Ich kriege ja einen weißen, ne? Und hat Bernd gesagt, was kriegst du? Ja, ich kriege einen weißen Sarg. Sagt er, wir haben schöne Eichesärge und wir haben schöne auch aus Kiefer. Und so. Nee, meiner ist weiß, das weiß ich. Also das hat meine Mutter aber schon gesagt, als meine Cousine, wann ist Erika? 83 ist meine Cousine gestorben und da hat meine Mutter da schon zu mir gesagt, so einen weißen Sarg kriege ich auch. Ich sage, wie? Ja, weiß war Mamas Farbe. Mama hat auf dem Friedhof bei Papa auf dem Grab, es waren immer weiße Blumen in der Vase, es waren weiße Blumen gepflanzt, es war immer weiß. Das ganze Grab war in weiß gehalten und wenn ich dann einen Blumenstrauß mitbrachte in Bund, wussten alle in ganz Aldekerk, auch Ingrid hat einen Blumenstrauß hingestellt, der ist nicht von Gertrud. Und deswegen war für sie auch klar, dass sie diesen weißen Sarg kriegt. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob sie das gesagt hat, ich kaufe diesen weißen Sarg jetzt schon, weil ich weiß nicht, ob ich bei Ingrid einen kriege. Und das hat sie irgendwann auch zu mir gesagt, hör mal, ich habe den Sarg bestellt. Ich sage, was hast du? Ich habe einen Sarg bestellt. Der blöde Lemme, der hat sogar noch gesagt, wolltest du Probe legen? Aber da habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Du tust ja Decken unten rein. Weißt du, so, dat, und auch das, genau das war Mama. Bernd sagt, wir haben so gelacht, wie die hier stand und sagt, hör mal, zeig mal. Und Bernd sagt, dann hat die diesen weißen Sarg gekauft. Gekauft in Anführungszeichen über diese Sterbeversicherung, die sie dann auch abgeschlossen hat. Und Bernd sagt, dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich den ja jetzt wegtun. Was musst du wegtun? Ja, den sage ich, warum musst du den wegtun? Ja, hat er gesagt, weil es könnte ja sein, dass du plötzlich stirbst. Ich sterbe noch lange nicht, ne? Und ja, aber trotzdem, sagt er, kann ich den ja jetzt nicht verkaufen, weil wenn du dann plötzlich stirbst und ich bekomme ja nicht von heute auf morgen so einen Sarg neu und wie der, ja, ich sag da, wie der blöde Zufall es ja manchmal meint oder will, würde ich jetzt heute diesen Sarg verkaufen und einen Tag später stirbst du und dann stehe ich da und dann habe ich diesen weißen Sarg nicht. Und sagt er, ich kriege dann auch nicht von heute auf morgen irgendwo so einen weißen Sarg her. Also ja, und dann hat Bernd gedacht, ja, da kann ich den schön irgendwo hinstellen, ne, decke ich den schön ab mit ein paar Decken und wenn Gertrud irgendwann soweit ist, dann hole ich den raus. Ja, das war aber leider nicht möglich, weil dieser Sarg weiß lackiert mit Schleiflack oder wie das Zeug heißt ist und sagten, wenn du den in eine Temperatur stellst, die nicht gleichbleibend ist, platzt dir der Lack auf. Also geht nicht. Und so stand dieser Sarg von Mama 9 Jahre, 9,5 Jahre bei Bernd in der Ausstellung und jeder Zweite, der sagte, oh Gott, einen weißen Sarg, wer will den denn heute noch? Und dann hat Bernd immer schön gesagt, der ist von Gertrud. Der ist von Gertrud Egger. Wie? Ja, der steht hier schon fertig, den hat die schon gekauft, ne? Also es war immer ein sehr, sehr schöner Lacher und es haben auch Leute schon zu mir gesagt, hör mal, stimmt das, hat deine Mutter? Ja, ich sag, ne, praktisch denken, sehr geschenken. Da war wirklich, also die ist so und für mich war es leicht. Wir haben Listen gemacht, wer wird eingeladen. Meine Mutter hatte das Gefühl, es müssen da gefühlt 300 Leute zum Kaffee eingeladen werden. Leute, wo sie seit, ja, ich sag mal 20 Jahren nichts mehr mit zu tun hat. Menschen, die sie ganz, ganz stark begleitet haben, die mit ihr, ja, ich sag mal, ganz, ganz viel zu tun gehabt haben, die sie aber die letzten 5 Jahre, die sie jetzt nicht mehr so gut kann, sie hat ja anfangs 2013 ist sie ins Altenheim gezogen, aber in eine Wohnung, eine, ja, wo sie noch selbstbestimmt und alles hatte. Und seit 2,5 Jahren ist sie jetzt stationär, wie man so schön sagte, im Altenheim, weil nach dem Oberschenkelhalsbruch konnte sie ja sich nicht mehr alleine versorgen. Und ich habe dann zuerst gesagt, dann kommst du irgendwie zu uns. Nee, ich geh dann ja Saaldekeck weg. Nee, also und wenn du mich pflegen willst, Ingrid, sei ehrlich, ich sag bitte Mama, ich sag, wir kriegen das irgendwie, nee, lass mich mal schön in Aldekerk, ich bin in Aldekerk geboren und ich werde auch in Aldekerk sterben und das war für meine Mutter ganz wichtig, nicht aus Aldekerk rauszukommen und in dem Altenheim, also ich habe nie gedacht, dass ich das irgendwann mal von einem Altenheim sagen werde, aber dieses Altenheim in Aldekerk war für Mama ein Zuhause geworden, die komplette Belegschaft, die Leitung, die Führung, es werden vornehmlich Aldekerker aufgenommen, das heißt, die Hälfte der Leute kennt Mama aus Kindertagen, also die, wo man sich seit ganz, ganz vielen Jahren kennt und meine Mutter hat diese, ob es jetzt Stadtlandflussspielen war oder Gedächtnistraining oder Sport oder was sie da alles angeboten haben. Ne? Meine Mutter hat alles mitgemacht mit Spaß und Freude und es war für sie, sie konnte ja nicht mehr sehen. Bingo hat sie nicht gespielt, weil sie sagt, kann ich ja die Zahlen gar nicht sehen, weil sie ja schon fast blind war und damals und wir haben immer sehr gelacht. Da sag ich mal, ja, kannst du doch hingehen? Ich sagte, muss ich jemand fragen, leg mir mal meine Zahlen hin. Ich gewinne ja nie. Könnte ich ja Bingo nie gewinnen, weil bis das die meine Zahlen legt, hat ja schon jemand anders links Bingo gerufen. Nee, das wollte sie nicht. Das war nichts für Mama. Ne? Und aber sie hat das schönste Zimmer. Das schönste Zimmer hatte sie. Das hat der Ralf mir ausgesucht. Wir haben uns damals dieses Haus angeguckt und dann wurde uns ein Zimmer gezeigt und sagte so, das wäre so in der Größe, wir sind die Zimmer mit dem Badezimmer dabei und so. Und ja, es gäbe dann aber wohl ein anderes Zimmer. Nee, so 3 Wände, dann nehmen wir das. Das ist so schön sonnendurchflutet und meine Schwiegermutter, die hat gern Sonne, die hat gern Licht, die hat Ja, also einfach gerne ein helles, schönes Zimmer. Ja, das haben wir jetzt eigentlich hier Kurzzeitpflegezimmer oder irgendwie so, weil wir, nee, sie treibt da, finde ich, jetzt müssen wir nicht drüber diskutieren. Und wir haben dann lange, lange mit denen dann doch diskutiert, bis es endlich hieß, ja, komm, wir können dann ja auch so lange diskutieren, bis der andere sagt irgendwann so, komm, sag jetzt ja, bevor die uns so lange auf den Sack gehen. Und ne, und so kam Mama in dieses Zimmer, die ganze Wand war voller Bilder von ihren Brüdern, vom Papa, von Oma, von Opa, von Menschen, die sie im Leben begleitet haben, die ihr ganz, ganz viel wert waren. Die hingen alle bei ihr an der Wand und das hat sie geliebt, diese Bilder zu gucken und zu sehen. Und Svenny in, ja, fast Lebensgröße hing da und das war Mama immer ganz wichtig, so diese Bilder, dann diese Aktion zum 88. Geburtstag. Das ist jetzt ja, anderthalb Jahre her, also fast 2 Jahre. Und da hat sie immer gesagt, mein Gott, das tut das mit dem 88. Gemäß, ja, ist ja Schnapszahl. Ich sage, Mama, Schnapszahl. Und ja, setze man weiß es ja nicht. Vielleicht werde ich ja auch keine 90. Ja, das war ihr Ziel. 89 war ihr Ziel, immer zu werden, weil ihre Mutter, unser Oma Zöli, ist 89 geworden. Und das war ihr Ziel, wirklich ihr Ziel zu sagen, so, das schaffe ich. Ich werde genauso alt wie meine Mutter, ne? Und ihre Schwester war ja jetzt auch zuletzt im Altenheim und die jeden Tag kam und mal eben Hallo und mal eben und dann fingen die zwei auf Platt an zu schwade und ne, ich habe da mit auf Platt gesprochen, für die jetzt, ne, was ist das denn? Ja, ich spreche noch alte Kerker Platt und die beiden sprachen immer Platt, wenn die miteinander geredet haben und das war Mäus für meine Tante, für meine Onkel war Mama immer Mäus. Mäus war immer die kleine Maus. Jeder hatte da so einen Spitznamen bei denen in der Familie. Und sie war immer Mäus, die kleine Maus. Und daher auch sagte Sven auch immer Oma Mäus zu ihr, weil er fand das so niedlich. Sagte, ich sag nicht Oma Alte Kerk oder so, da finde ich doof. Ne? Also er fand immer blöd, so diesen Namenszusatz mit dem Ort, wo diejenige wohnt. Deswegen fand Sven immer gut, Oma Mäus. Und auch bis zuletzt ist Sven gefühlt jede Woche gefahren. Also mindestens 3, 4, 5 Mal im Monat fuhr er zur Oma. Und das sind von uns aus ja 35 Kilometer bis Aldekerk. Und das war für den nie ein Thema, ne? Oma besuchen und mal eben hinfahren und mal quatschen und gerade die letzte Zeit, dann war meine Mutter immer völlig aus dem Häuschen, wenn sie sagt, ah, der Svenny war wieder hier, was haben wir gelacht, was, mein Gott, was haben wir gelacht, ne? Ich sag, wo drüber denn, das brauchst du gar nicht wissen, ne? Das konnten sie auch dann meistens nicht erzählen, Hauptsache sie hatten Spaß und Svenny war genauso euphorisch, wenn er nach Hause kam und sagt, boah, was haben wir wieder mit Oma gelacht und so, ne? Deswegen, sie hat nie gehadert, sie hat nie geklagt, sie hat nie gesagt, wo ist alles scheiße, ich habe keinen Bock mehr, geht mir das alles auf den Sack, das ganze Leben. Die letzte Zeit, sie ist ja im letzten Jahr im September nochmal gefallen und danach hat sie wirklich nur noch im Bett gelegen und konnte nicht mehr aufstehen und es macht hier aber nichts. Also Mama war immer jemand, der super gerne gelegen hat, der, ne, och, man kann auch 14 Stunden schlafen, ist doch kein Problem. Das war für sie nie ein Thema zu sagen, ach, sie müssen jetzt im Bett bleiben. Oder wenn die jetzt meinem Aldekerk gesagt hätten morgens, ne, haben sie mal frei, egal, wir würden sie heute gerne nicht rausholen, haben wir nämlich keinen Bock drauf, so, ne, bleiben sie mal schön liegen, ne. Oder wie das in vielen Heimen so ist, was Freundinnen von mir berichten, deren Eltern da sind, sagt, da kommst du die mittags besuchen, liegen die noch im Bett? Und dann sage ich ja mal, wieso liegt mein Vater denn noch im Bett? Ja, der wollte heute nicht aufstehen, dem war es heute Morgen nicht gut. Und dann fragst du deinen Vater und der ist nicht geistig daneben und sagt, wie? Die haben gesagt, wir haben jetzt gerade kein Personal, um dich aus dem Bett zu holen. Ne? Dann wurden Menschen da im Bett. Das gab es den Aldekerk nicht. Die motivierten die immer und sagten, komm, geh dort aus, ne? Wir stehen jetzt auf. Und was da in dem Heim abgeht, wie viel Liebe, wie viel Empathie, wie wichtig der Mensch ist. Also da ist es wirklich so, der Mensch steht im Vordergrund. Ne? Wenn ich gehört habe, wie oft die meine Mutter geduscht und gewaschen und gebadet haben, meine Mutter badete gerne. Und ich glaube, Baden ist für einen alten Menschen, der sich selber nicht mehr gut helfen kann, der nicht mehr mobil ist, ist Baden ein ganz, ganz großer Aufwand. Und wie oft meine Mutter sagt, ich durfte heute wieder baden. Ich sage, wie, was sie wieder? Ich war in der Badewanne, riech mal, aber ich lecker riech. Und was hatte die dann einen Spaß, wo ich immer gedacht habe, mein Gott, also wirklich, wenn sie wollte, wurde sie zweimal der Woche gebadet. Und abgesehen davon, wie oft sie geduscht wurde und mit wie viel, ja, ich sag mal, Aufwand und mit wie viel, und nicht eben abgeduscht, angezogen und sie zu, sondern eingecremt. Und ich weiß nicht, die haben der Fingernägel lackiert. Wenn wir kamen, wenn wir ganz stolz, guck mal, knallrote Fingernägel, ja, bis zum Schluss, ne? Also Nadine hat ihr noch die Fingernägel gemacht, tatsächlich, also aufgepimpt ein bisschen, weil waren zwei, drei Finger so ein bisschen abgeplatzt und ja, und dann hat sie gesagt, nee, sagt sie, also das, so geht das nicht, die mache ich noch fertig, ne? Und dann haben wir die auch noch fertig gemacht, die Fingernägel, das ist schön. Also jetzt, weil Mama auch immer sagt, wenn ich da oben ankomme, zeige ich als erstes die Fingernägel. Ja, ich sage, das ist klar, ne? Das, sagt sie, wenn ich dann auch wink, dann müssen die Leute auch sehen, dass ich die Fingernägel gemacht habe. Ja, ich sage, das stimmt, nur meistens winkt man ja andersrum. Man winkt ja meistens so, dass man selber die Fingernägel sieht, ne? Ja, sagt Mama, aber nicht wie eine Königin. Bei einer Königin ist es andersrum. Ich sage, stimmt. Ich sage, du bist die Königin. Natürlich. Und ja, und ich weiß nur, dass ich da in dem Altenheim eine Wertschätzung des Menschen erlebt habe von meiner Mutter, die wirklich ihresgleichen sucht. Und ich würde immer wieder sagen, ich bin so froh, dass ich diese Entscheidung damals so getroffen habe. Wir haben lange überlegt, sie hier irgendwo in ein Pflegeheim zu holen, dass sie näher dran ist, dass wir öfter hin können. Und ich glaube, meine Mutter wäre eingegangen wie eine Primel, ne? In Aldekerk mit, wenn du da aus dem Garten guckst, guckst du auch in die Richtung, wo sie früher gewohnt hat, wo sie ihr Häuschen hatte. Und die Menschen, die, wenn sie nur an der Straße, also praktisch da im Park gesessen hat oder an der Straße mal gestanden hat, wo Leute vorbeikamen, die sie alle kannte, die dann mit ihr erzählt haben. Und sie hat da ja auch fast 10 Jahre in der Wohnung gelebt, ne? Dann auf dem Balkon gesessen und Anteil an allem genommen. Und das waren für Mama ganz, ganz tolle Jahre da. Und ich habe sie oft gefragt, ich sag, meinst du das wirklich ernst, wenn du sagst, hier ist es schön? Ja, bist du doof? Ja, sicher mache ich das ernst. Du glaubst doch wohl, wenn es mir hier nicht gefallen wird, das wüsstest du. Und genau da hat sie recht. Wenn dir das nicht gefallen hätte, da hätte dir in einer Woche gesagt, so, jetzt sieh mal zu, jetzt kannst du mal ein neues Heim suchen, hier bleibe ich nicht, die sind alle doof, das wäre für meine Mutter, du merktest natürlich auch, wen die super gern mochte und wen die, ja, vielleicht jetzt nicht ganz so dolle gern hatte, ne? Jens war immer der Lieblingspfleger, ja, ich sage, so viele Männer sind ja auch hier nicht auf der Station, boah, Ingrid, so in den letzten Abenden wurde sie dann nachts nochmal immer gelagert und weil sie sehr, sehr große Schmerzen hatte, weil sie ja vom Liegen ihr alles weh tat, die Beine taten ihr weh nach dem zweiten Sturz und es war immer alles sehr schmerzhaft und dann musste sie aber immer gelagert werden, damit sie nicht durchgelegen ist und ja, und dann kamen nachts die zwei Pfleger und haben dann sie umgebettet und da sagt meine Mutter, ja, typisch Männer, so rau wie ihr seid, mein Gott, seid ihr rau, ne? Und das tut weh und dann sagten die Männer, oh ja, das muss ja auch gemacht werden und nützt ja nichts, ne? Ja, und jetzt hör mal auf zu. Und ich habe dann auch so gesagt, ich sage, Mama, jetzt hör auf zu nöllen. Ich sagte, sei froh, dass sie das machen, ne? Ja, sagt sie, im Grunde muss sie ja dankbar sein, ne? Wenn man mit fast 90 nachts um die Uhrzeit, ne, noch zwei junge Männer am Bett stehen hat, ja, da muss man dankbar sein. Solche Klöpper hat die da noch geschossen, ne? Die hat so viele Lustige, wir haben noch so viel gelacht in den letzten Tagen und ja, ich bin montags morgens angerufen worden, das ist sogar von Jackie, die Nachtschwester, das ist noch Familie von uns und die dann sagte, Ingrid, ich glaube, du müsstest jetzt kommen. Dann hat sie mich angerufen ganz früh, ich bin dann sofort ins Auto und bin dahin gefahren und habe im Auto wirklich weinend nur gebetet und habe gesagt, bitte, bitte, lieber Gott, lass mich rechtzeitig kommen, bitte. Bitte, ich möchte nicht zu spät kommen. Man hat ja, ich glaube, viele, viele Menschen, die einen Menschen verloren haben, die sagen, Mensch, wäre ich doch etwas eher da gewesen oder sowas. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die es gehen können, wenn die Lieben nicht da sind. Oder wenn die Lieben, was weiß ich, mal rausgehen aus dem Zimmer, weil sie gar nicht wollen, dass die dabei sind. Ich glaube, jeder Mensch ist da anders und meine Mutter, ich hatte zwischendurch auch das Gefühl, dass sie nicht gehen kann, weil ich da bin, aber gleichzeitig auch wieder das Gefühl, wenn ich nur wegging, wenn die Augen aufmachte, war sofort so dieser suchende Blick, wo ist sie? Wo ist sie? Ah, da ist sie. Ah, Gott, ja. Und du merktest, sie wurde ruhig. Sie fing an, nervös die Augen aufzureißen, guckte, wo, ah, da. Und wenn sie mich gesehen hatte, war gut. So im Sinne von, ich sag, Mama, ich bin hier. Ich sag, ich bin da, ne? Und dann bin ich also an dem Montag dahin gerast und habe wirklich nur gedacht, lieber Gott, bitte, bitte mach es, dass ich rechtzeitig da bin. Und ja, ich war rechtzeitig da und wir haben noch erzählt und es war gut. Und ich habe dann immer gedacht, die ist doch niemals so weit, dass die jetzt schon geht. Also die geht jetzt nicht. Und dann sagte man mir auch, dass sie sich jetzt im Vergleich zu heute Morgen, also ich sag mal 1-2 Stunden vorher, so berappelt hat wieder. Und ich hatte dann aber Angst. Ich hatte Angst zu gehen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wenn sie jetzt geht, dann bist du wirklich gegangen und weil irgendwas wichtiger war als deine Mutter. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich habe auch gedacht, ich würde mir das nie verzeihen können, dass ich nicht da gewesen wäre, wenn sie gegangen ist. Ich habe immer gedacht, lieber Gott, wenn irgendwas passiert und in dem Alter ist ja so, was, wenn jemand 89 ist, dass der wirklich vielleicht nachts oder abends ganz friedlich einschläft und morgens einfach nicht mehr wach wird, dann wäre ich ja auch nicht da gewesen. Und da habe ich immer gedacht, boah, wenn das passiert, dann brauche ich wahrscheinlich eine ganz, ganz lange Zeit, um damit zurechtzukommen, dass ich nicht da war. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann nicht weggehen. Ich kann nicht weggehen, ich muss hier sein. Und die vom Altenheim so, ja, wir machen alles, bleibst du hier? Ich sage, ja, kannst du hier bleiben. Und meine Mutter hat einen Fernsehsessel im Zimmer stehen und da habe ich gesagt, ja, kann ich super drauf schlafen. Und ich sage, meine Mutter hat hier 1000 Stunden darauf gelegen und verbracht und die sagte, der ist so bequem. Ja, vielleicht hatte meine Mutter eine andere Form von bequem. Vielleicht auch, weil meine Mutter 20 Zentimeter kleiner und vielleicht auch 50 Kilo leichter ist. Ich weiß es nicht. Bequem ist anders. Also bequem ist mein Bett, bequem ist ein gutes Bett im Hotel, bequem ist vielleicht auch so ein Hightech-Fernsehsessel, aber definitiv nicht dieser, der bei Mama im Zimmer stand. Der war nicht bequem, aber ich glaube, bequem war das unwichtigste Adjektiv, was in dem Moment zählte, sondern da zählte einfach nur, dass ich da war und wir haben uns an den Händen gehalten, wir haben uns Geschichten erzählt. Mama konnte schlechter sprechen, also es fiel ihr schwerer. Sie hat auch am Montag dann beschlossen für sich, ich esse nichts mehr, ich trinke nichts mehr, ich will nicht mehr. Und aufzugeben war nie eine Option für meine Mutter. Meine Mutter ist so eine kämpferische Frau gewesen, die hat ihr ganzes Leben lang so gekämpft für alles, für jeden, für Ungerechtigkeiten. Meine Mutter ist 36 geboren, also das heißt vor dem Krieg, sie im Krieg, also sie hat eigentlich die wichtigsten Jahre in ihrem Leben, die Kindheitszeit ist wirklich im Krieg gewesen. Also sie war, ja, ich sag mal, 9, wie der Krieg zu Ende war und ja, viele Entbehrungen. Ihr Vater ist im Krieg gestorben und ist aber wohlbehütet in der Familie mit ihren 3 Brüdern und ihrer Schwester aufgewachsen und sie sagt, ich hatte eine tolle Kindheit. Meine Brüder haben auf mich aufgepasst. Ich habe tatsächlich später das lernen können, was ich wollte. In der Zeit einen Beruf zu erlernen, den du wirklich willst. Meine Mutter ist Friseuse geworden und nicht Friseurin, wie heute so schön heißt, und auch nicht Friseuse mit Ö. Meine Mutter wurde Friseuse geschrieben. Das hat sie auch, wenn irgendwo steht, Beruf. Meine Mutter hat mir geschrieben Friseuse, also mit EU. Und da war sie stolz drauf und sie war in Aldekerk als wirklich der Blitz bekannt, wenn die mit dem Fahrrad und Lockenwickler durch die Gegend flitzte und überall die Haare gemacht hat und hier rein, da rein, privat und erzählen und ne, böse Zungen würden sagen, das war Schwarzarbeit, aber ja, das ist jetzt ja mittlerweile verjährt und aber das war für meine Mutter, sie war meistens auch noch so Psychologin unterwegs, die Leute haben ja, wenn sie kam, erzählt und mit ihr also alles ausgetauscht und ja, war schon eine ganz, ganz besondere Art und Weise und sie war immer stolz darauf, dass sie das gelernt hatte und sie hat Papa kennengelernt und Papa war ein guter Freund von ihrem Bruder Köp meine Mutter war schockverliebt und wollte, hat immer gesagt, den heirate ich, ne? Und da sagte Köb, du heiratest nicht meinen besten Skatpartner weg, du hast doch wohl nicht alle und solche Sachen. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass meine Mutter dann irgendwann mitgekriegt hat, dass ein großer Ball in Aldekerk war und Männer nur Zutritt haben, wenn sie eine Frau mitbringen. Und meine Mutter hatte dann meinem Onkel gesagt, so, dann kannst du dem Alfred sagen, ich gehe mit dem dahin, ne? Ja, mein Onkel hat das wohl auch gesagt und mein Vater muss wohl gesagt haben, nee, ich habe schon eine Frau an meiner Seite. Und meine Mutter natürlich todtraurig und es kam dann aber raus, dass mein Vater am Eingang gefragt wurde, wo denn seine Frau wäre. Weil es hätte ja auf dem Plakat gestanden, Einlass nur mit Herzdame. Ja, mein Vater hat dann tatsächlich die Herzdame als Spielkarte aus der Tasche gezogen und hat gesagt, da steht's doch, Einlass nur mit Herzdame. Hier ist meine Herzdame. Und Mama war natürlich sau froh, dass es jetzt keine andere Frau in dem Leben war. Und sie haben nachher auch geheiratet. Und Papa ist viel zu früh gestorben. Der ist 98 schon gestorben, 5 Wochen bevor Sven geboren wurde. Und das war schon schlimm für Mama, wie Papa plötzlich nicht mehr da war. Aber wie gesagt, meine Mutter hat ihr ganzes Leben nur für uns gegeben. Also das Wichtigste war, dass wir drei glücklich und zufrieden sind und dass sie Teil dessen war und war immer nur wichtig. Hauptsache, euch geht gut. Ne? Und sie selber war immer hinten an, aber so war sie. Und ob die als Armeland, als Kochmutti unterwegs war oder auch meine Freundinnen, ich habe so nette Nachrichten auch von Freundinnen aus Kindertagen gekriegt, die gesagt haben, ich fand deine Mutter immer sau cool, ich fand deine Mutter so lustig, ich fand deine Mutter so lieb und so nett und ne, wie viele Leute alleine Oma Mäus zu der sagten, die wirklich, wie Freundschaften entstanden sind aus dieser Briefeaktion. Sie hat einen Brief gekriegt von einem kleinen Jungen von Milan, der geschrieben hat, Mensch, du hast am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Und und dann sagte meine Mutter sofort, mein Gott, guck mal, der Junge hat am gleichen Tag Geburtstag, kannst du dem was schicken? Ich sage, was soll ich dem denn schicken? Ja, ein Geschenk, wenn der doch am gleichen Tag Geburtstag ist, sagt Mama. Ich sage, ja, und dann haben wir aber angefangen, mit Milan zu schreiben. Und da stand noch auf unserer Agenda, dass wir Milan, dass Mama Milan kennenlernt, dass sie sich auch tierisch drauf gefreut und so. Aber es passte irgendwie zeitlich jetzt, also es war ganz schwierig, der wohnt ja auch nicht hier in der Nähe und es war dann lange geplant und dann ging es ihr nicht gut und dann war die Karnevalszeit, wo ich die ganze Zeit nicht da war, wo ich gesagt habe, ich wäre gerne dabei und ja, wie man immer so schön sagt, man schiebt es auf und plötzlich ist es zu spät, ne? Und jetzt auch bei den Trauerkarten, ich habe so geweint, wie ich dann die von Milan gelesen habe, der gesagt hat, Oma Mäus ist nicht mehr da. Wem soll ich denn jetzt meine Lebensgeschichten erzählen, die mir passieren? Und für mich ist ganz klar, ich werde jetzt an die Stelle von Mama treten und dann soll er mir die erzählen. Und dann soll er mir einfach erzählen, was ihm alles gerade passiert und wie es ihm geht. Und ja, das sind so Geschichten auf dem Weg. Und solche Geschichten haben wir auch dann in den Nächten erzählt und an den Tagen. Und Ralf und Sven waren da und wir haben wirklich dann mit 3 Mann in dem Zimmer gesessen, Mama festgehalten. Und dann zu erfahren, wie viele Menschen mal eben reinkamen und sagten, Mensch, ich habe gehört, dir geht es nicht gut, Gertrud, was ist los, ne? Die dann eben Gertrud gedrückt haben und eben Mäus gedrückt haben die so liebevoll wie auch die Schwestern, da sind Schwestern, ob es Doro und Nadine waren, die hatten frei. Also auch, ich komme gar nicht auf die Namen jetzt alle, aber die dann, obwohl dass sie frei hatten, zum Altenheim kamen, weil sie einfach sagten, nee, ich muss aber eben nochmal Gertrud, Coco hat da die haben Blumen hingestellt, die haben Blumen gekauft, du hast doch so gerne Rosen und ich habe dir nochmal Rosen mitgebracht, aber keine weißen, sei nicht böse. Und ach, sagt Mama, mein Gott, das sind doch schöne Rosen, die müssen doch nicht unbedingt weiß sein, ja, sonst musst du da immer alles weiß sein. Ja, nicht immer, ne, so, also der gab dann auch schon mal Ausnahmen, ne. Oder wenn ich Sträuße aus dem Karneval mitgebracht habe und die waren bunt, ja, dann war das auch okay, ne? Also dann war auch Farbe dann mal gewollt und so, ne? Und ja, also für uns war, wir haben diese Zeit von montags morgens bis donnerstags, bis freitags morgens als so intensiv empfunden. Und auch diese, anfangs, wenn ich ihren Kuss gab, sagte die immer tschö, hat sie immer gedacht, ich gehe. So, wenn ich gehe. Ne? Und dann sage ich, sag doch nicht immer tschö. Ich sage, ich gehe nicht, du willst mich nicht los, ich bleib hier. Und dann hat sie gesagt, ich habe nicht tschö gesagt, ich habe gesagt schön. Ich sage, ah, ich sage, so, ich habe schön gesagt. Ich sage, ah, da bin ich ja beruhigt. Und das war wirklich bis zur letzten Minute dieser Lacher, wenn sie sagte, schön. Ne? Und ich sage, oder tschö. Nee, nee, schön. Schön. Also das war nachher unser Schön. Und ja, es war eben nichts mehr offen. Wie viele sagen, Mensch, das hätte ich gerne noch gesagt. Das hätte ich gerne noch mit ihr besprochen oder so. Nee, alles war gesagt und alles war geregelt und alles war gut. Sie freute sich, wie gesagt, auf Papa, auf ihre Mutter, auf meinen Opa, auf so viele Menschen, die ihr vorausgegangen sind. Und deswegen, man spürt auch, wenn die Minute dann kommt. Und Doro hat abends zum Beispiel noch geschrieben um 10:30. Also Doro ist eine Schwester, eine von diesen Schwestern, die mir dann schrieb und sagte, und alles gut, wie geht es? Ich sage, komisch. Also ich habe im Moment ein ganz komisches Gefühl. Ich glaube, es ist nicht mehr so weit weg. Und die sagt, warte, ich komme. Ich sage, wie du kommst. Und dann hat sie sich um 10:30 die Jacke nochmal angezogen auf das Fahrrad und ist nochmal zum Altenheim gekommen. Und dann haben wir da gesessen und sie sagt, hast du eigentlich mal geschlafen? Ja, ich sage, pro Nacht so 1 bis 2 Stunden, das habe ich echt geschafft. Ne? Also da habe ich echt, dann habe ich mir diesen Fernsehsessel neben das Bett von Mama geschoben und dann ne, die Klappen zurück, hinten die Klappe hoch mit den Beinen und dann habe ich da gelegen und habe dann wirklich die daneben, also meinen Arm dann bei Mama liegen gehabt, wir haben uns an der Hand gehalten und wenn sie wach war und merkte, dass ich da war, dann drückte sie die Hand, klar bist du dann sofort wieder wach, aber du weißt, da ist jemand, sie ist da und selbst wenn ich geschlafen hätte und wäre wach geworden und Mama wäre nicht mehr da gewesen, ich glaube, dadurch, dass ich sie festgehalten habe, wäre ich trotzdem da gewesen. Ich glaube, das war für sie ganz wichtig und sie hat auch gelächelt und es war wirklich der, wie man so schön sagt, der letzte Atemzug, wo ich wirklich dann gesagt habe, da saß, gerade in dem Moment saß der Pfleger am Bett. Der Pfleger kam, der die Nachtschicht hatte und um 6 Uhr ist ja der Wechsel und dann kam er zu mir und sagte, ich sag dann mal bis heute Abend. Ich sage, ich glaube nicht, dass ich heute Abend noch hier sitze. Sagt er, meinst du nicht? Ich sage, nee, ich glaube nicht. Ich sage, ich glaube nicht. Und die gucken ja meistens dann auf die Füße, weil die Füße sich als erstes verändern. Und dann hat er auch so geguckt und sagte so, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns heute Abend noch sehen. Und während er da sitzt und wir reden, habe ich plötzlich gesagt, ich glaube, sie hat es geschafft. Ich glaube, Mama hat es jetzt gerade im Moment geschafft und es war dann wirklich noch, ja, ich sag mal 1, 2 tiefe Atemzüge und ja, dann war ich alleine. Dann ist dieser Punkt mit dem Tod der Mutter, bist du plötzlich nicht mehr Kind. Du bist plötzlich alleine. Ich hab keine Geschwister, ich bin wirklich in dem Moment, also jetzt abgesehen von Ralf und Sven, das ist meine Familie und alles, aber wirklich die Bindung, die, ne, meine Mutter ist diejenige, die mich am allerlängsten kennt, die mich zu genau auch manchmal kennt, wo ich manchmal gesagt habe, ja komm, ne, und oder wenn ich mich über sie aufgeregt habe, wo ich gedacht habe, boah, die ist so nervig, ich sage, Mama, du gehst mir, ne, und auch mit ihrer Art und es ging mir so manchmal gegen den Strich und meine Männer sagten, ja, wahrscheinlich, weil die genauso ist wie du, du bist ja genau wie deine Mutter. Heute bin ich stolz auf den Satz, dass ich so bin wie meine Mutter und ich bin sehr, sehr glücklich über die Zeit und vor allen Dingen die ganz, ganz lange Zeit, die wir gemeinsam hatten. Ich bin 57 Jahre und habe immer noch meine Mama gehabt und wie viele mussten ihre Mutter schon viel, viel früher gehen lassen und wie viel früher und vielleicht auch plötzlich und die gerne noch vielleicht manche Sachen geklärt, besprochen oder irgendwas hätten, denen das alles verwehrt geblieben ist. Darum bin ich so dankbar für die Zeit, die wir hatten und für die schöne Zeit und das Leben, wie wir das hatten. Und ich habe auch ganz, ganz viel Zuspruch von den Menschen bekommen, wo ich die Shows abgesagt habe. Ich habe an dem Montag lange überlegt, den Dienstag haben wir dann entschieden und haben gesagt, wir müssen absagen, weil ich gesagt habe, ich werde hier nicht weggehen. Ich bin bei meiner Mutter. Es gibt nichts auf der Welt, was im Moment wichtiger ist, als dass ich da bin, wo ich hingehöre. Und ich gehöre auf eine Bühne und ich gehöre auch zu den Menschen, die sich freuen, wenn ich komme, wenn ich Spaß mache und wenn wir einen lustigen Abend haben. Aber genau diese Menschen, die diese Emotionen empfinden, die bei mir in der Show sitzen, genau diese Menschen haben auch das Verständnis und sagen, nee, so wie du bist, würde es gar nicht passen, dass du kommst und deine Mutter alleine zurücklässt in der Zeit, wo sie dich braucht. Und ich habe gespürt, dass sie mich braucht und ich habe gewusst, ich kann nicht weggehen. Und ich wusste aber auch, dass meine Fans da wirklich, ja, ich sag mal, total chillig mit umgehen und sagen, Ingrid, du musst jetzt da sein und du musst da bleiben. Und meine Mutter hat auch zu mir gesagt, poste das mal. Also sie hat nicht poste gesagt, sie hat gesagt, machst du das da in das Internet und schreibst du denn dann, wenn ich nicht mehr da bin? Ja, ich sag mal, Mama, weiß ich nicht, ob ich das dann, doch. Die Leute kennen mich doch alle. Also natürlich kennt jeder meine Mutter. Also da war sie von überzeugt, weil sie sagt, ich komme da auch in deine Programme vor. Die kennen mich doch. Also das, ne, da musst du das schreiben und schreiben immer, der Gertrud ist nicht mehr. Ich sag ja, ich sag, das schreibe ich dann vielleicht ein bisschen anders. Und ich habe lange mit ihnen, ich habe lange überlegt, also ob ich das machen sollte. Aber in dem Moment, wie sie ging, habe ich gedacht, doch, sie hat irgendwie auch recht. Irgendwie interessiert die Leute es auch. Wir hatten anfangs auch geschrieben, wir mussten 3 Termine oder 4 Termine haben wir verschoben. Nienburg, Kloppenburg, Lingen und Aurich haben wir direkt verschoben in der Woche noch, wo ich dann gesagt habe, aus privaten Gründen haben wir, glaube ich, geschrieben. Meine Agentur hat das geschrieben, irgendwie aus privaten Gründen müssen wir die Termine verschieben. Und wie viele Menschen mir da schon geschrieben haben, ist was mit Mama? Geht mit Mama gut? Ist irgendwas bei euch? Was ist denn los? Und ich war gar nicht in der Lage, da allen zu antworten. Und in dem nächsten Post, tatsächlich, wie Mama dann gestorben ist, an dem Morgen haben wir also auch sofort beschlossen, weil die Beerdigung erst am 11. war. Und am 10. hatte ich noch 2 Termine in Zanten, am 11. in Eschweiler und am 13. in Wipperfürth. Und da haben wir gesagt, die werden wir auch alle, ich sage, ich kann ja schlecht mittags meine Mutter beerdigen und abends gehe ich in Eschweiler auf die Bühne, das geht nicht. Also und schon gar nicht, wenn Mama über Erden steht, also auf gar keinen Fall. Und auch 2 Tage danach habe ich gesagt, glaube ich nicht, dass ich in der Lage bin, auf eine Bühne zu gehen. Deswegen, nee, also die haben wir dann auch noch alle abgesagt. Und da ist dann auch dabei gesagt worden, dass eben Mama verstorben ist. Und wir haben dieses unfassbar schöne Bild von Mama gehabt. Das hat der Ralf geschossen, als wir letztes Jahr bei der U104 waren, bei der Schlagerreise. Und dann hat er sie besucht und dann hat er mir dieses Foto geschickt und dann hat er gesagt, so wink mal der Ingrid und dem Svenny, ich schieße mal ein Bild von dir. Und dann hat er das Bild gemacht von ihr und hat mir das Bild zugeschickt und sagt, ich bin gerade bei deiner Mama, ganz liebe Grüße. Und ich habe dieses Bild gekriegt und habe in Spanien gesessen, ich habe Rotz und Wasser geheult und Sven sagt, was hast du denn? Weil ja, das ist so, ist doch ein super geiles Bild von Oma. Ich sage, weißt du, wo dieses Bild für ist? Dieses winkende, also wirklich dieses winkende, lächelnde Menschenkind, was einfach diese Liebe ausstrahlt in diesem Bild. Und wo ich gesagt habe, das brauche ich. Irgendwann brauche ich dieses Bild. Und Sven sagt, Mama, ist jetzt nicht dein Herr. Doch, ich sage, genau für diesen Fall ist dieses Bild jetzt. Und es stand überhaupt nicht in Frage. Also dieses Bild haben wir dann auch gepostet oder mit einem Text, den ich dann wirklich in der letzten Nacht, wo ich wach am Bett gesessen habe, habe ich diesen Text geschrieben und habe gesagt, wenn es dann soweit ist, werde ich diesen Text posten. Ich habe Mama den noch vorgelesen. Sie hat aber geschlafen, sie hat es nicht mehr mitgekriegt, diesen Satz, das hat sie nicht mehr mitgekriegt und diesen Text. Aber den habe ich morgens Michael geschickt und habe gesagt, hier, setz den bitte rein. Und Oder habe ich den sogar selber, ich weiß es gar nicht, oder habe ich den, ich glaube selber, ich kann auch sein, dass Sven den mit meinem Handy reingesetzt, ich weiß es gar nicht mehr. Aber weil die Leute es wissen wollten oder beziehungsweise weil sie der Meinung war, die müssen es wissen. Und es ist dann irre, wie viele Reaktionen darauf gekommen sind. Ist also tatsächlich der Post mit den meisten Klicks, den ich je in meinem Leben abgesetzt habe. Wir sind ungefähr bei 2,5 Millionen Klicks, irgendwie mit 31.000 Reaktionen seit ein trauriges Gesicht oder irgendwas. Und dann denkst du, es ist unfassbar, wie viele Menschen, also ihr könnt euch sicher sein, ich habe schon vieles gelesen und ich werde alles lesen. Das ist so für mich Balsam für die Seele. Und dann sitzt du wirklich, so wie ich glaube an dem Samstagabend oder sonntags habe ich einige gelesen und dann liest du irgendwo darunter, warum, was bist du denn für eine, ich weiß nicht, also auch wieder beleidigend bis dort hinaus, wieso muss man so eine Scheiße posten, ist das nötig, dass jetzt sowas, habt ihr keine Zeitung? Ja, die Zeitung konnten wir, in der Zeitung konnten wir es nicht setzen, weil die Niederrhein-Nachrichten nur noch samstags kommen und freitags konnten wir die nicht mehr reinkriegen für den Samstag, da wussten wir auch nicht, wann die Beerdigung ist und alles und ja, und beim nächsten Samstag, das ist jetzt der 13., also quasi 2 Tage nach Mamas Beerdigung und ja, und dann habe ich gedacht, es gibt vielleicht irgendwelche Leute, die auch gerne kommen würden, die ja keine Information kriegen, deswegen machen wir die Anzeige auch in die Zeitung. Was da an, wie gesagt, also von, ich glaube, es waren nachher knapp 10.000 Nachrichten, die da drunter stehen, mit Kommentaren, also sowohl Instagram oder Facebook zusammen, die also wirklich alle eine lieber und netter und freundlicher als die andere, auch wie Sätze wie, es gibt gar nicht hier so nach dem Motto, wir haben das Gefühl, wir kennen deine Mutter, wir haben das Gefühl aus den Bühnenprogrammen, wir kennen sie und auch die ganzen Leute, die damals alle geschrieben haben, wie Mama Geburtstag hatte und so. Also eine Anteilnahme sondergleichen und einer hatte dann auch drunter geschrieben, mit 90 muss es ja wohl auch mal gut sein, da kann die auch gehen. Solche Sätze und ja, und da brauchte ich gar nicht drauf zu antworten, weil solche Sachen klären meine Fans alleine und haben dann darauf geantwortet. Und eine gute Freundin hat zu mir auch gesagt, sagt sie, Ingrid, ganz ehrlich, wenn man bedenkt, dass von 10.000 Nachrichten vielleicht 3 oder 4 Bekloppte sind, dann ist das eigentlich eine ganz, ganz verschwindend geringe Zahl von Bekloppten, die sich auf unserem Planeten tummeln. Und nimm die anderen 9.995, die super nett und lieb und freundlich und ganz, ganz toll geschrieben haben. Und ich sah, hast du eigentlich recht. Ich sag, du hast eigentlich recht. Also dann, aber man ist eben, dass man sich dann da runterziehen lässt. Und ja, und beim Abschied war es für uns ganz wichtig, dass wir mit der Trauerrednerin, mit der Andrea Franken, die könnt ihr ruhig mal googeln, die ist grenzgenial, die hat ein Buch geschrieben über, und wo ich dann wirklich nach dem Buch habe ich gesagt, auf jeden Fall machst du die Beerdigung bei Mama, Vanilleeis zum letzten Gruß mit verschiedenen Elementen, die sie auf Beerdigungen macht, wo man sagt, diese Beerdigung wird immer im Kopf bleiben. Wir haben zum Beispiel Lieder gespielt, ein Lied hat Ralf gefunden, du gehst nur voraus, du gehst nicht fort, du gehst nur voraus. So, dieses Lied haben wir ganz am Anfang gespielt. Das zerreißt dich schon in dem Moment, wenn dieses Lied losgeht. Und irre dieses Lied. Und deswegen dann bis zum letzten Atemzug von Roland Kaiser haben wir am Ende. Und ganz wichtig war Mama auch, also wenn ich beerdigt werde, kommt aber auch, wir sind nur Gast auf Erden. Das ist so ein Lied, das wurde bei uns früher immer bei Beerdigungen gespielt, gesungen und auch das haben wir eingebaut. Also wir haben auch dieses Lied dann spielen lassen, weil wir gesagt haben, wer weiß, ob alle so textsicher sind. Das Lied haben wir auch laufen lassen, ja. Und dann so ein bisschen als Kontrast, weil meine Mutter hat immer auf Geburtstagen mit meinem Onkel dann immer so, wenn, mein Gott, Köp, komm. Jetzt müssen wir was machen, hier macht gar keiner was auf der Geburtstag. Komm, jetzt machen wir 2. Und dann haben die beiden sich dann hingestellt. Meine Mutter hat sich irgendwelche Sachen in die Haare reingebunden. Und dann kamen die als Brüderchen und Schwesterchen auf die, also was heißt auf die Bühne? Das war ja irgendwo, wo gefeiert wurde, eine Silberhochzeit oder ein 50. Geburtstag oder was. Dann stellten die sich auf die Tische und dann fingen die an zu singen, packt die Badehose ein von Conny Fröbes. Und wir haben tatsächlich auf der Beerdigung dann dieses Lied auch gespielt, was die Leute sich bei dem Lied an Mama erinnern und sich vorstellen, wie die auf der Bühne oder auf diesem Tisch steht. Und also wirklich diese Art und Weise. Und ganz viele haben mir hinterher gesagt, ich werde dieses Lied nie mehr im Leben hören können, ohne an Gertrud zu denken. Und wenn solche Situationen sind, ist es ja irre, dass man die Menschen dann in der Form dann so mitnimmt. Und das ist eben auch ein bisschen was bleibt. Und es ist, wie gesagt, so liebevoll gewesen, diese Beerdigung. Und wir haben, viele haben gesagt, man darf ja nicht sagen, es war eine schöne Beerdigung, weil eine Beerdigung ist nie schön, eine Beerdigung ist immer furchtbar. Aber man darf nicht vergessen, dass dieser Mensch, der da geht, 90 lange Jahre auf der Erde war und ein für sie selber, wie sie immer sagte, ein wundervolles Leben hatte. Ich hatte die tollste Familie der Welt und Ralf sagte immer, die liebste Schwiegermutter der Welt hatte er. Und die beiden waren sich so grün. Meine Mutter und mein Vater, die haben den Ralf so geliebt, beide. Die sagten, das ist auf der Hochzeit bei uns, hat mein Vater gesagt, wirklich, wir haben keine Tochter verloren, wir haben einen Sohn dazu bekommen. Und das meinten die auch so. Und Ralf sagte dann, und du bist für mich der Vater, den ich nie hatte. Und auch Gertrud ist für mich wie eine Mutter. Und es, also die beiden, also das war immer, ich habe immer gesagt, wenn ich mich von Ralf trenne, bleiben die bei Ralf. Also ich wäre mir nicht sicher, ob der wäre, dann hätten die gesagt, nee, komm mal, wir bleiben bei Ralf. Das ist besser. Da sind wir besser aufgehoben. Und auch wie Ralf das mitgenommen hat, der nicht jetzt der emotionalste bei uns in der Beziehung ist. Ne? Also ich kann Rotz und Wasser heulen, wenn ich irgendwas sehe und was mich belastet oder so. Ralf weint nicht. Das ist nicht, weil Männer nicht weinen, sondern weil er einfach, ja, weiß ich nicht, der gesteht sich das, glaube ich, manchmal nicht ein. Und manchmal sind Tränen eigentlich das Wichtigste, was es gibt. Und er hat in den letzten Tagen, wie Mama gegangen ist, so viel geweint und sagte, es ist besser, aber es tut so weh. Und ja, deswegen, aber für mich dann zu sehen, wie Ralf oder auch Sven gelitten haben, dass Oma nicht da war. Aber wie gesagt, auf dieser Beerdigung, 2 Nächte bevor sie gestorben ist, drückt sie meine Hand und sagt, hör mal, ich sag, was denn? Hör mal, auf der Beerdigung, ne? Ich sag, Mama, jetzt hör doch mal auf, immer von der Beerdigung. Wir können ja nicht nur von, ja, doch, machst du denn da was? Ich sag, bitte? Machst du da was? Das war früher immer der Satz, wenn sie irgendwie ein runder Geburtstag anstand, dann sagte man, machst du denn was, ne? Du machst aber was, ne? Ich sag, Mama, ja, so für lustig. Du machst du doch, ne? Ja, kannst, also für mich machst du das doch wohl. Ja, ich sag, ich mach irgendwas. Ja, was denn? Ja, ich sag, weiß ich noch nicht. Ja, aber da, nicht aber nur so 3 Sätze oder so, ne? Ich sag, nein. Und da kam die dann 2 Tage vor der Band, du machst, ich sag, Mama, wie soll ich denn mich da hinstellen und was vor? Doch, das schaffst du. Du kannst ja nur ein bisschen was, da muss ja nicht viel sein. Aber könntest ja was Nettes sagen, ne? Ja, und da stand ich dann mit dem Gedanken, ich muss auch was sagen. Und ich hab gedacht, ich schaff das nicht. Ich habe mit Andrea gesprochen, ich sag, wie machen wir das? Ihr sagt sie, schreib es auf. Du kannst ablesen, sagt sie, was ja gar nicht dein Ding ist, aber du kannst ablesen, weil dann hast du diesen Zettel, an dem du dich festhältst und du musst nicht hochgucken. Du guckst nicht in weinende Augen. Und tatsächlich war es so, wie ich dann hochgeguckt habe und habe die Rede gehalten, die ich Mama versprochen habe, die ich ihr wirklich auf den Leib geschrieben habe, dass ein Danke, dass sie die beste Mutter der Welt war und dass sie die liebevollste Oma und die tollste Schwiegermutter der Welt war. Es war ganz, ganz schwer. Es war so unfassbar schwer. Lustig ist 1000-mal einfacher als sowas. Aber wie ich dann hochguckte, da habe ich nur gedacht, gut, dass du nicht vorher hochgeguckt hast, weil ich glaube, da war kein Auge trocken im Saal wollte ich schon sagen, in der Halle, wo es hat, glaube ich, jeden fast zerrissen. Es waren einige dabei, die gesagt haben, ich habe gedacht, ich renne raus. Das, meine Fresse. Ne? Also deswegen, ja, also Mama hätte gesagt, das hast du schön gemacht, Kind. Und wir hatten ein Tischchen da stehen, auf dem wir Sachen, weil Andrea sagte, es wäre schön, wenn wir da so ein Tischchen hätten, was so, ja, wie sagt man so, als wenn man sagt, als wenn er bei Mama im Wohnzimmer sitzt. Und dann haben wir da ihre Lieblingslampe, die sie sich vor, ich weiß nicht, 30 Jahren oder 40 Jahren gekauft hat, so eine Lampe, die bei uns immer auf dem Sekretär stand. Und die hat sie sich mal gegönnt. Meine Mutter hat sich selber nie was gegönnt. Meine Mutter hat immer anderen was gegönnt, aber nicht sich selber. Und die hat sie sich damals mal gekauft und die war sauteuer. Und ne, und hat sie, habe ich mir einfach gekauft. Und mein Vater sagt, ja, schön, genau so. Ne? Und diese Lampe stand da auch an und dann war da so ein Teelicht und da war ein Rätselheft lag da, weil meine Mutter Leben lang gerätselt hat wie ein Weltmeister. Und hatten wir da also ihr Lieblingsbild, das hat sie zur Hochzeit geschenkt gekriegt und nach dem Leitspruch hat sie eigentlich ihr ganzes Leben lang gelebt und geliebt. Das hing immer bei ihr im Zimmer, im Schlafzimmer hing das immer. Das hing später bei ihr in der Wohnung. Das hing dann auch jetzt im Altenheim in ihrem Zimmer. Und auch mit dem Blick, dass sie da, egal wo sie im Bett lag, konnte sie dieses Bild. Das mussten wir auch umhängen. Das hing immer da. Und das ist so ein Gedicht, das habe ich als Kind auswendig gelernt. Und weil mir das auch so wertvoll war. Und es ist jetzt bei mir, das hängt auch jetzt bei mir im Schlafzimmer. Wenn zwei Menschen sich gefunden und sich lieben und verstehen, sollten sie in allen Stunden tapfer zueinander stehen. Nie ein böses Wort sich sagen, kleine Fehler gern verzeihen, dann ist auch an trüben Tagen bei den beiden Sonnenschein. Jede Stunde liebend sorgen, dass dem Liebsten Gutes geht. Nie vertrösten sich auf morgen, morgen ist vielleicht zu spät. Es sind so Sprüche, wo ich sage, genau so ist es. Und meine Mutter hat danach auch immer gelebt. Und das stand da auch. Und wir hatten Mozartkugeln. Mozartkugeln haben wir da hängen. Meine Mutter ist für Reber Mozartkugeln. Ist meine Mutter, oh, da wäre die für der Kevela gepilgert. Hat die dann da, was hat die Mozartkugeln gegessen? Und dann haben wir da Mozartkugeln hingelegt. Und wirklich an dem Tag, bevor die Beerdigung war, haben wir das so ein bisschen da aufgebaut, schön arrangiert so ein bisschen. Und da standen wir mit den Mozartkugeln und haben gesagt, weißt du was, der sagt es noch nicht zu. Da legen wir mal eine Mozartkugel rein. Und dann haben wir tatsächlich noch eine Mozartkugel schnell in den Sarg reingelegt, bevor sie den zugemacht haben. Dann habe ich das aber so irgendwie nicht reif gesagt. Und hinterher habe ich dann zurück gesagt, weißt du was, ich habe meiner Mutter noch eine Mozartkugel in den Sarg gelegt. Da bist du doof oder was? Ist doch nicht schlimm. Ingrid, jetzt ganz ehrlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt sagt er, boah, was soll der Scheiß denn? Also jetzt langsam drehst du durch oder so. Habe ich so gedacht, dass er das sagt. Und das, weil er sagte, du bist bekloppt. Ich sage, wieso bin ich bekloppt? Deine Mutter hätte nie nur eine gegessen. Ich sage, stimmt. Ich sage, du hast recht. Eigentlich hätte man zwei reinlegen müssen. Mama sagt immer, eine lohnt sich gar nicht, auspacken. Das, wirklich. Also im Nachhinein, ich sage, Ralf, du hast recht. Wir haben alles mit reingepackt. Wir haben die Bilder von uns und dieses tolle Bild, wo wir alle vier drauf sind, was wir mal gemacht haben bei ihrem Zimmer. Dann haben wir das Bild von Papa da mit reingepackt, von Svenny noch ein eigenes Bild, von Onkel Herbert, Onkel Henno, Onkel Köp, von den Brüdern haben wir Bilder reingelegt. Haben wir die alle mitgegeben, weil das war ihr wichtig, diese Bilder dabei. Ich habe ein Buch von mir da reingepackt mit der Widmung, die ich damals geschrieben habe für Mama. Das allererste Buch, was ich auch abgegeben habe, das war für Mama. Und das haben wir ihr mitgegeben. Und ein Gebetbuch natürlich und alles. Und ich habe den Bestatter immer angeguckt. Ich sage, ist das okay? Ja, klar. Ja, warte. Wir haben einen Rosenkranz, wir haben einen Schutzengel, wir haben alles reingepackt, was sie haben musste, was sie haben wollte oder hätte haben wollen. Und ich fühle mich da gut bei. Und ich weiß, dass Mama bestimmt gesagt hätte nach der Beerdigung, dass die gesagt hätte, hör mal, das war schön. Genau so. Und wir haben so vieles, alles so gemacht, wie sie wollte. Es ist, ich muss über gar nichts nachdenken, weil ich genau weiß, wir haben so viele Sachen im Vorfeld besprochen. Ich wusste genau, so machen wir dies, so machen wir das, so, ne? Wir haben Luftballons am Grab steigen lassen und da drauf steht, wir vermissen dich und das war mir wichtig und Ralf hier, unser Berufsökologe, der gesagt hat, können aber, wir müssen abbaubare Luftballons weg, man kann mal wegen der Umwelt, ich sage, Ralf, du hast recht. Wir haben sogar das Band, was da dran sollte. Ich sagte auch selbst, das muss ökologisch sein, dass das ökologisch abbaut. Irgendwo haben wir wirklich an alles gedacht. Es ist nichts, wo ich sage, Mensch, hätten wir das mal noch gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du dir nirgendwo eine Situation hast, wo du sagst, Mensch, das geht nicht. Viele haben auch gefragt, wann startest du wieder? Wann fängst du wieder an? Und ich habe gesagt, ich werde auf jeden Fall wieder auf die Bühne gehen, schnellstmöglich, weil die Bühne ist mein Leben und meine Mutter sagte auch immer, the show must go on. Ich bin schon oft, dass ich auf einer Bühne gestanden habe, wo mein Herz ganz schwer war, weil ich eine gute Freundin beerdigt habe oder solche Sachen, wo die Menschen abends nicht gemerkt haben, wie traurig oder wie schlecht es mir ging. Und hier und da sagte mal jemand, der mich vielleicht ein bisschen besser kannte und sagte, was ist aber heute ein bisschen Sparflamme, was war? Und dann sage ich, ja, ich habe um 4 Uhr noch auf einer Beerdigung gestanden und jetzt um 8 Uhr stehe ich auf einer Beerdigung. Ach du Scheiße. Ja, ich sage, deswegen, du hast es vielleicht jetzt gut gemerkt, aber ich glaube, die anderen im Saal haben es nicht gemerkt. Und deswegen, ich habe so vieles jetzt, was ich verarbeiten muss. Und wir haben jetzt zum Beispiel heute auf der Beerdigung, war die ganze Crew vom Altenheim, die Mama mit beerdigt haben. Das ist, glaube ich, auch nicht so üblich, dass die Schwestern alle zu einer Beerdigung gehen und alle dann da sich verabschieden. Ich glaube, das ist auch nicht so üblich, dass die da in ich weiß nicht, wie viele dieses Mal dabei waren. Ne? Die eine Hälfte musste arbeiten, die andere Hälfte war dabei. Und es waren alle Schwestern, die meine Mutter geliebt hat, die waren alle da und die waren alle abgesprochen in Pink, weil Pink war Mamas Farbe und die hatten alle was Pinkes an und selbst Jens, Mamas Pflege, wo die, ne, dann habe ich nur gesagt, so aus Spaß, ich sage, ach, guck mal, ne, ich habe noch ein pinkes Oberteil von Mama, wolltest du das haben für die Beerdigung? Und er guckte mich an und sagte, ja, ist nicht dein Ernst, oder? Ich sage, habe ich jetzt so gedacht vielleicht, ne? Und dann sagt er, ich ziehe nichts Pinkes an. Und heute auf dem Friedhof hat er mich dann gedrückt und ich guckte ihn an und dann hat er oben eine pinke Blume aus Stoff, hat er oben bei sich am T-Shirt gehabt, sagt er, ja, ein bisschen pink wollte ich ja doch schon haben, ne? Und ich glaube, wenn ich jetzt immer im Publikum ganz viele Leute in pink sehe, werde ich immer denken, ich habe meistens immer gedacht, ach, das haben die an, weil ich es bin. Aber vielleicht rede ich mir das jetzt demnächst schön, wenn Menschen da in pink sitzen, dass die sagen, das habe ich jetzt für Mama an. Das sind so Sachen auch wie, ich starte jetzt nächste Woche wieder, ich starte wirklich am 18. bin ich in Uldingen am Bodensee und ich werde auch da wieder auf der Bühne stehen. Und Mama hat das auch gesagt, ne? Die hat auch gesagt, sag doch nichts ab. Ich sage, Mama, wenn ich jetzt nichts absag, muss ich jetzt fahren. Ich sage, dann muss ich heute zu... Ach so, ja, aber absagen, Inge, das tut man nicht. Ja, ich sage, ich weiß es, ich würde auch nicht absagen. Das haben auch ganz viele geschrieben, wenn ich irgendwas Schlimmes wäre oder wenn ich irgendwas wirklich ganz, ganz Wichtiges wäre, würde Ingrid keine Auftritte absagen. Und das würde ich auch nicht machen, aber deswegen, Mama hat auch gesagt, du musst dann auch ganz schnell wieder auf die Bühne, weil das ist dein Leben und dein Leben ist, genauso wertvoll und genauso wichtig, dass du wieder das machst, was du liebst. Und ich liebe die Bühne und ich bin am 18. in Mühlhofen, werde ich wieder auf der Bühne stehen. Ich bin in Denklingen, glaube ich, am Sonntag. Ich habe noch Unna, ich habe noch Dortmund, Ich weiß gar nicht, wo ich noch überall bin. In Zons bin ich noch. Und die Termine werden alle stattfinden. Und immer vielleicht mit einer kleinen Träne im Hintergrund für meine Mama. Weil man ja sagt, die ersten 6 Wochen macht man ja erstmal gar nichts. Ich mache auch nicht viel. Ich werde auch nicht feiern gehen irgendwo. Da steht mir noch nicht der Kopf nach. Aber andere, oder wie hat Mama dazu schön gesagt, ja, wenn jemand stirbt, ist das natürlich schlimm, aber andere müssen dann ja auch nach einer Woche oder so wieder arbeiten. Ja, ich sag, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne Erklärung. Ich glaube, das ist wirklich die schönste Erklärung und die Liebeserklärung an Mama. Und dass ich jetzt hier diesen Podcast einfach mal eine Stunde nur über sie gesprochen habe. Ich weiß nicht, sie hätte den wahrscheinlich auch gerne mal gehört, aber das geht leider nicht mehr. Und wie gesagt, es ist alles gesagt. Es ist alles passiert, es ist alles geregelt. Wir haben alles so gemacht, wie Mama es wollte. Es gibt nichts, wo ich sagen würde, das hätte ich anders gemacht oder ja doch, vielleicht eins. Vielleicht eins hätte ich anders gemacht. Vielleicht hätte ich ihr 2 Mozartkugeln reinlegen sollen. In dem Sinne, tschö zusammen.
Tschüss.
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 Ja, dann Feierabend.